Ja, damit ist eigentlich der erste Schritt abgeschlossen und wir können uns dann den zweiten Schritt machen. Wie sieht es denn mit der Anzahl der Funktionen aus? Und da ist das Ergebnis eben, wir kriegen überabzählbar viele Funktionen und das zeigen wir in einem auch relativ kurzen Beweis. Die Menge aller Abbildungen f von x Stern nach x Stern ist überabzählbar. Ja, die Funktionen, die Algorithmen, die wir dafür suchen, die gehen auch von Texten nach Texten. Und hier haben wir die Menge aller Funktionen von x Stern nach x Stern. Und im Prinzip können Sie sich vorstellen, dass Sie jedes Problem, was Sie sich so ausdenken können, das können Sie auch nur durch eine Funktion beschreiben. Sie haben bei einem Problem immer irgendwelche Randbedingungen. Ich möchte also meinen Gebrauchtwagen verkaufen, dann haben Sie gewisse Randbedingungen, die sind meinetwegen durch Zustand, Preis, Alter und wer weiß was alles charakterisiert, ja. Und dann ergibt sich irgendwie eine Lösung dafür. Ja? Und deswegen kann man also jedes Problem irgendwie als eine Funktion auffassen von Eingaben nach Ausgaben. Ne? Eingaben sind Alter, Zustand sowieso für die Funktion. Ja, und herauskommt sozusagen eine Lösung, wie Sie am besten Ihr Auto verkaufen. So, und deswegen argumentieren wir hier eben über Funktionen, die wir mit Problemen identifizieren können. Der Beweis sieht folgendermaßen aus. Wir gehen jetzt wieder über zu einer Teilmenge der überabzählbaren Funktionen, der Menge aller Funktionen, der Menge aller Abbildungen. Und wenn wir für die Teilmenge schaffen, die Überabzählbarkeit zu zeigen, dann gilt sie natürlich auch für die größere Menge. Ne, wiederum der Hilfssatz angewendet. Und warum nutzen wir den Hilfssatz hier? Ja, für die Teilmenge gelingt es uns leichter, die Überabzählbarkeit zu zeigen, als für alle Mengen. Das ist immer der Trick dabei. Ne, für Algorithmen gelingt uns die Abzählbarkeit praktisch nicht zu zeigen, aber für die Menge der Texte, das reicht schon. Und hier gelingt uns für diese ausgewählte Menge groß F die Überabzählbarkeit leichter zu zeigen als für die gesamte Menge und das reicht. Die Beweisführung ist indirekt. Das heißt, das ist ein typischer Widerspruchsbeweis. Hier, die Informatik hat nur wenige Beweistechniken. Na, und einer davon ist der Widerspruchsbeweis. Ein weiterer ist vollständige Induktion. Na, und ein dritter ist so mehr oder weniger Abzählung irgendwie von Gegenständen. Ne? Also viele Beweistechniken haben wir nicht und wenn zwei dieser nicht klappen, dann muss man sich was Geschicktes überlegen. Ne? Und hier in diesem Falle klappt eben die Beweisführung durch Widerspruch. Und ich mache das mal sehr detailliert, weil Sie mit dieser Beweistechnik vielleicht noch nicht so häufig dann auch zu tun hatten, vielleicht jetzt parallel in der Mathematik. Widerspruchsbeweis läuft folgendermaßen, ich nehme das Gegenteil von dem an, was ich eigentlich zeigen will. Also wenn das, was ich zeigen will, korrekt ist, dann muss ja das Gegenteil mit der Realität irgendwie im Widerspruch stehen. Also wenn ich draußen zeigen will, es regnet nicht, ne, und ich nehme an, es regnet, dann muss ja irgendwie sozusagen in der Folge irgendwo ein Widerspruch entstehen. Ne? Also der Widerspruch ist vielleicht, dass kein Mensch mit einem Schirm rumläuft, dass ich nicht nass werde, ne, oder dass der Asphalt trocken ist oder so. Und dann sagt man, Mensch, okay, die Annahme, dass es regnet, ist Blödsinn. Und deswegen gilt das, was ich eigentlich zeigen wollte, es regnet nämlich nicht. Und so machen wir das hier auch. Wir wollen eigentlich zeigen, dass diese Menge groß F überabzählbar ist. So, und ich nehme jetzt einfach an, die ist abzählbar. Und dann wird schon sich im Laufe der Beweisführung zeigen, dass das irgendwie Blödsinn sein müsste, weil hinterher möglicherweise Dinge rauskommen, die mit der Realität überhaupt nicht mehr übereinstimmen, sondern purer Blödsinn sind. Gut, probieren wir das mal und hoffen, dass irgendwann Blödsinn rauskommt. Also die Annahme ist, F ist abzählbar. Ja, und dann kann ich ja einfach ganz natürlich schließen. Na, dann gibt es ja so eine Abzählung. Das heißt, ich kann also meine Funktionen so hinpacken da und den Funktionen der Reihe nach Nummern zuordnen. Na, da ist also meine nullte Funktion, meine erste, meine zweite, meine 1761. Und der Satz C, den ich eben bewiesen habe, der hat ja uns gezeigt, dass die Menge x Stern abzählbar ist. Ja, das heißt, die Wörter von denen weiß ich definitiv, sie sind abzählbar. Das heißt, die Wörter kann ich wirklich auch so dahinlegen und mit Nummern versehen, nulltes Wort, erstes Wort, zweites Wort und so weiter. So, und jetzt mache ich einen Trick. Ich nutze diese beiden Annahmen. Die eine, hoffe ich sozusagen, ist falsch, ne, und die andere weiß ich, ist in jedem Fall richtig. Jetzt nutze ich die Annahmen und definiere eine neue Funktion. Mal gucken, was rauskommt. Also die Funktion g, die ist jetzt so definiert, die nimmt sich einen Text und gibt einen Text aus. Und dazu bedient sie sich einer Funktion da oben aus der Aufzählung fi. Ne, sie macht nämlich Folgendes, g ist so definiert, der geben sie das Wort wi ein, ne, dann guckt die nach, welches i ist diesem Wort zugeordnet. Da haben sie diese eindeutige Zuordnung, sodass sie dies wirklich rausfinden können. Und dann guckt sie in der Liste der Funktionen nach, ne? Fi, ich habe das i rausbekommen, ich gucke in der Liste der Funktionen nach und nehme mir da die ite Funktion. So, und die ite Funktion, die wende ich jetzt auf das i an, dann kommt wieder ein Text raus, wie immer der aussehen mag, und an diesen Text ganz hinten, da hänge ich ein a dran. Ein kleines a. Ja, das ist da unten formuliert, also fi von wi, konkateniert mit dem Zeichen A. Ja, also G von 1761 meinetwegen, G von einem konkreten Wort, ja, dann gucke ich in der Wortliste nach, wo taucht das Wort auf, und dann sehe ich irgendwo 2517. Ja, dann gehe ich in meine Funktionenaufzählung rein und sage, ah, da ist die Funktion 2517. Die Funktion 2517 wende ich auf das Wort 2517 an. Dann kommt irgendwas raus, ein Text, irgendwas. Ne, und an diesen Text hänge ich hinten noch ein A dran. Ich gebe also die Funktion G, stellen sich die als Programm vor. Ne, die gibt also diesen Text von dem F2517 von W2517 aus. Und dann schickt sie noch ein A auf den Drucker. Ja? Das ist mein G. So, und diese Funktion, hier ist sie nochmal, die ist offenbar total. Ja, die ist ja für jedes W definiert. Jedes beliebige Wort können Sie dir eingeben und da kommt was Sinnvolles raus. Und diese Funktion fi, die waren ja schon total angenommen. Ja, und deswegen muss diese Funktion g ja irgendwo auch in der Aufzählung vorkommen. Ja, g ist eine Funktion, die ich jetzt definiert habe. Jetzt muss ich nur gucken, in welcher Liste, in der Liste der Funktionen, an welcher Stelle taucht dieses g denn auf. Ja, also g kommt in der Abzählung vor, dieser Funktion. Meinetwegen an der Stelle j. Ja, und dann passiert Folgendes. Also hier an der Stelle k. Ne? Es muss also ein k geben, dass diese Funktion g da in der Reihenfolge in der Zählung auftaucht, und zwar an der Stelle k. Und dieses fk da an der Stelle muss jetzt genau mit dem g übereinstimmen. Ne? G ist praktisch dieses fk da. Und jetzt kann ich also diesem g beliebige Wörter geben. Ja, und im Prinzip ist es so, als wenn ich fk beliebige Wörter gebe, es kommt beides dasselbe raus. G und fk sind identisch. Und jetzt mache ich Folgendes. Jetzt probiere ich das Ganze mal mit dem Wort wk. Ja, da irgendwo in der Reihenfolge ist mein fk, das ist mein g. Jetzt gucke ich nach an der Stelle k, wie sieht denn das Wort aus da? Wk. Und dieses Wort gebe ich dem fk, dem g zu fressen. Ja, und dann passiert Folgendes. G von wk, ne, da drüber steht's, g von wk muss ja dann zwangsläufig sein, fk von wk. Na, bleibt nichts anderes übrig. Die beiden Funktionen sind ja gleich. Und jetzt gucken Sie aber mal zurück. Witzigerweise kommt eben raus, auf der anderen Seite, aus der Definition von g, die war ja folgendes, man nimmt das Wort, sucht in der Liste die Funktion, wendet die an und schickt dann noch ein kleines r hinterher. Das heißt, die Definition von dem g war eigentlich so, dass nicht fk rauskommt, sondern fkwk konkateniert mit einem einzelnen a. Ja? Also eigentlich kommt Folgendes raus, gk gleich fk. Das ist die obere Bedingung. Und unten steht aber GK ungleich FK. Also wir haben durch logisches Schließen zwei sich widersprechende Ergebnisse rausbekommen. Ne? der Mond ist aus Käse oder der Mond ist aus Stein. Diese zwei Ergebnisse sind da. Zwei sich widersprechende Ergebnisse, und das kann natürlich nicht sein, ne? Sonst hebeln wir die Mathematik aus, und das schaffen wir hier nicht. Folglich kann, wenn unsere Beweisführung sonst keinen Fehler gehabt hat, ne, kann an dieser Stelle nur ein Widerspruch vorliegen. Das heißt, die Annahme, die wir ursprünglich mal gemacht haben, die muss eben völlig falsch gewesen sein. Sonst haben wir ja eigentlich alles richtig gemacht, ne? Wir haben mathematische Methodik angewendet auf eine Annahme, die nur falsch sein kann, nachdem wir jetzt einen Widerspruch rausbekommen haben. Ja, also die Beweisführung endet an dieser Stelle mit dem Ergebnis, ne, da kam ein Widerspruch raus, und wenn man jetzt die Beweiskette zurückverfolgt und hat alles richtig gemacht, dann kann der Widerspruch nur in der Annahme liegen. Und damit war die Annahme also falsch. Also die Annahme, dieses Groß F ist abzählbar, war eine falsche Annahme. Die hat zu einem Widerspruch geführt. Folglich muss das Gegenteil richtig sein. Also F ist nicht abzählbar. Und damit ist F überabzählbar. Ja? Na, das ist Beweisführung. Die Beweisführung kennen Sie eigentlich auch aus der Lebenswelt. Ne? Das ist die typische, weiß ich, so Kommissare machen immer sowas. Ne? Wo waren Sie dann und dann? Ja, ich war da und da. Ja, dann sind Sie aber zu dem Zeitpunkt dort und dort gewesen. Ja, stimmt. Okay. Und dann sind Sie aber da und da. Stimmt. Und dann sind Sie da und da. Und dann kommen Sie aber nicht da und da. Oh ja, stimmt. Widerspruch. Und dann geht die Kette zurück. Ne? Sie waren, die ganze Anfangsinformation, Sie haben sozusagen sich in dem Lügengebäude verstrickt. Und damit stimmt eben schon Ihre Anfangsbehauptung nicht mehr. Ne? Sie wären nicht da gewesen. Ja, so funktioniert Widerspruchsbeweis, ne? Und das hier auf mathematischer Ebene, und das ist eben eine zentrale Technik. Die müssen Sie aus dem FF beherrschen, diese Widerspruchsbeweise. Ja, und Sie müssen häufig im Laufe der Zeit des Studiums kriegen Sie ein Gefühl dafür, wann Sie so einen Widerspruchsbeweis verwenden, ne? Und wann Sie irgendwie eine andere Technik verwenden. Und häufig klappen eben Widerspruchsbeweise. Ne? Sie x'en einfach alles, was Sie an Techniken haben, diese drei, vier, die Sie im Laufe der Zeit sich aneignen, die probieren sie durch. Ne? Und der Widerspruchsbeweis, der klappt also in sehr vielen Fällen. Ne? So, was haben wir jetzt gezeigt? Es gibt mehr Funktionen als Algorithmen. Ne? Die Algorithmen sind abzählbar, die Funktionen sind überabzählbar. Hier ist nochmal, was wir da verwendet haben, nämlich das zentrale Prinzip der Diagonalisierung, was aus der Mathematik stammt. Diagonalisierung ist ein Verfahren, das man nutzt, um solche Widersprüche bei solchen Zählverfahren zu konstruieren, nämlich Überabzählbarkeit zu zeigen, ne, Cantor. Und der hat es auf die reellen Zahlen angewendet. Und da veranschaulichen Sie sich im Rahmen der Übungsaufgabe mal genau, wie das wirklich funktioniert, diese Überabzählbarkeit zu zeigen. Und hier im konkreten Fall haben wir wieder Folgendes gemacht. Wir haben hier so eine Matrix, ne, und da die sind beide Richtungen unendlich. Einmal sind unten die Wörter aufnummeriert und aufgelistet. Von den Wörtern wissen wir, dass sie abzählbar sind. Das heißt, die senkrechte Unendlichkeit, die ist irgendwie vernünftig. Auch diese Nummerierung da. Na, und auf der anderen Seite finden Sie die Annahme, F0 bis und so weiter, F0, F1, F2, die sind auch durchnummeriert und befinden sich eben da auf der Zeile. Und die Zeile ist eben so sauber strukturiert auch in die Unendlichkeit rein. Ja, und das war die Annahme. Und unter dieser Annahme würden Sie so eine Tabelle kriegen, wo Sie praktisch die ganzen Funktionswerte aufgelistet haben. Also da steht zum Beispiel in der Spalte F3, stehen alle Funktionswerte, die F3 auf allen Wörtern F0 bis und so weiter liefert. Untereinander weggeschrieben. F3 von W0, F3 von W1, F3 von W2 und so weiter. Und der Trick der Diagonalisierung ist jetzt, dass Sie eine Funktion konstruieren, die mit jeder Funktion nicht übereinstimmt. Die also von jeder Funktion abweicht, und zwar an einem Argument, und zwar genau an dem Argument auf der Diagonalen. Also die Funktion g, die wir konstruiert haben, die weicht an der Stelle w0 mit f0 von f0 ab. An der Stelle W1 von F1, an der Stelle W2 von F2. Also G ist so konstruiert, dass sie durch diese, das war die Konstruktion mit dem angefügten A. Ja? Also G von WK war ja FK von WK. Das heißt, G von WK ist der Wert an der Diagonalen. Und jetzt ändern Sie den durch dieses angefügte A ab. Ja? Und wenn Sie jetzt dieses GK hier suchen, dann sehen Sie also meinetwegen, das war mein F, dann nehmen wir mal F3, ne? Also G war F3. Dann haben Sie definiert, G von W3 ist F3 von W3 Punkt A. Und jetzt schauen Sie nach, was ist denn F3 an der Stelle W3? Ja, das ist nur F3 von W3. Da fehlt das A. Ja, und so können Sie jetzt in jeder Spalte nachgucken, auf der Diagonalen nachgucken, ist da mein G? Ist da mein G? Ist da mein G? Wiederzufinden, da die Funktionswerte? Nein, ist nicht. Überall an jeder Stelle haben Sie eine Abweichung vom Funktionswert. Ja, also G von W0 ist ungleich F0, W0 und so weiter. Das ist die Idee der Diagonalisierung. So muss man also dieses G konstruieren. Und in dem Cantorschen Verfahren zum Nachweis der Überabzählbarkeit der reellen Zahlen ist genau dasselbe gemacht. Ne? Da schauen Sie mal nach, wie die Idee da funktioniert. So, jetzt können wir also das Ergebnis festhalten. Ne? Es gibt mehr Funktionen als Algorithmen. Und damit haben wir also mindestens eine Funktion f von x-Stern nach x-Stern, die nicht durch einen Algorithmus berechnet werden kann. Ja, welche macht das sein? Ne? Dumm ist das, kennen Sie von der Mathematik schon, wenn Sie Existenzaussagen haben, ne, dann steht da immer, es gibt einen, ne, und wenn Sie danach fragen, wie sieht denn das Ding denn aus, ne, das sagt der Beweis dann häufig nicht. Aber hier bei der Informatik können wir tatsächlich Funktionen angeben. Ich kann Ihnen eine konkrete Funktion geben und sagen, diese hier, die ist nicht berechenbar. Versuchen Sie einen Algorithmus zu schreiben, dann wenden wir um einen Algorithmus, verlieren Sie. Weil ich weiß, dass Sie keinen Algorithmus dazu schreiben können. Also der Satz hier ist nur eine Existenzaussage, aber wir können tatsächlich wirklich Probleme angeben, Funktionen angeben, die nicht algorithmisch berechenbar sind. Schlimm ist sogar noch zwischen überabzählbar und abzählbar. Da ist so eine große Lücke. Ne? Also überabzählbar ist so viel, viel mehr wie abzählbar, obwohl beide Mengen unendlich sind, ne? Dass Sie wirklich wieder sagen können, es gibt nicht nur überabzählbar viele nicht berechenbare, nicht nur überabzählbar viele Funktionen, es gibt sogar überabzählbar viele nicht berechenbare Funktionen. Das heißt, wenn Sie aus den überabzählbar vielen Funktionen die rausnehmen, die wir tatsächlich berechnen können, wo wir Algorithmus haben, ne? Dann haben Sie da nur sozusagen irgendwie ein Atom rausgenommen aus der riesigen Menge. Das heißt, das, was nicht berechenbar ist, ist viel, viel riesiger im Volumen als das, was berechenbar ist. Ne? Also die berechenbaren Funktionen, die sind homöopathisch, ne? Irgendwie in Potenzen, können Sie sagen, also die sind praktisch, die existieren nur in ganz wenigen Fällen. Gott sei Dank sind die Dinge, die wir hier in unserer Umwelt haben, gerade die, die man dann meist auch berechnen kann. Ne? Also die Probleme, die nicht berechenbar sind, für die interessieren wir uns häufig gar nicht. Und das, was sozusagen unsere Welt bestimmt, ne? Also Einschreibung, Teilnehmerzahlen, Teilnehmerverhältnisse, Sitzordnungen, Verwaltungssysteme, Ampelsteuerung, alles diese Dinge, die sind Gott sei Dank berechenbar. Und die Teile, die häufig uns gar nicht interessieren, die sind nicht berechenbar. Also die interessanten Funktionen, die sind glücklicherweise meist berechenbar. Gut, wir wollen uns anschauen, mal jetzt Beispiele nicht berechenbarer Funktionen. Na, jetzt arbeiten wir uns auf eine konkrete Funktion hin. Also gesucht ist ein Algorithmus, Alpha, gesucht ist eine Funktion, f, zu der es keinen Algorithmus gibt. Und den Algorithmus, dieses Problem gebe ich Ihnen jetzt konkret an. Und dann nehmen wir nochmal hier die wichtigsten Begrifflichkeiten. Also wenn wir einen Algorithmus Alpha haben, ne, dann berechnet er eine Funktion von x-Stern nach x-Stern. Und jetzt kann Folgendes passieren. Das war eben die Situation, wo man sozusagen einen Algorithmus auf seinen eigenen Text anwendet. Jetzt kann Alpha für eine Eingabe definiert sein oder undefiniert sein. Das kennen wir schon. Also der Multiplikationsalgorithmus kann für so einer Eingabe 7, Peter, ne, da ist er sicher undefiniert, weil sie 7 gar nicht mit Peter multiplizieren können. Ne, also 7, Peter, diese Eingabe ist nicht aus dem Definitionsbereich. Und man kann jetzt Algorithmen eben auf seine eigenen Texte angeben und genau dieselbe anwenden und genau dieselbe Frage stellen. Ne? Was passiert denn, wenn ich dem Algorithmus seinen eigenen Text gebe? Ne, was macht er damit? Ist das Ding aus seinem Definitionsbereich oder nicht? Wenn Sie einen Multiplikationsalgorithmus haben, ne, dann können Sie den nicht mit seinem eigenen Text versorgen, ne, dann ist der gleich undefiniert. Der kann da gar nichts mit anfangen. Aber wenn Sie, sagen wir mal, Ihren Algorithmus betrachten, der Zeichen zählt, einfach, ne, hier, Delta, ein Zeichenzähler, der berechnet also die Funktion von X-Stern nach X-Stern und sagt immer, für einen Eingabetext sagt er, aus wie viel Zeichen besteht er. Der berechnet also Betrag W. Ne, dann können Sie dem einfach seinen Text geben und dann berechnet er eben, wie viele Zeichen bin ich selber. F von Delta, ne, ist dann einfach die Länge von Delta. Also solche Algorithmen, so eine Situation bezeichnet man als Selbstanwendung, ne, und Sie können eben Algorithmen auf sich selbst anwenden, mit sich selbst als Eingabe. Und diese Eigenschaft, dieses sogenannte Selbstanwendungsproblem, das kann man jetzt nutzen und durch geeignete Definition und geeigneten Nachweis wirklich zeigen, dass dieses Problem nicht berechenbar ist. Also die Fragestellung, ob man einem Algorithmus maschinell ansehen kann, ob er mit seinem eigenen Text was anfangen kann oder nicht, ne, dieses Problem ist nicht algorithmisch lösbar. Ne, Sie suchen jetzt also einen Algorithmus, dem geben Sie einen anderen Algorithmus ein und dann sagt er ja oder nein. Und wenn er ja sagt, dann heißt das, dieser Algorithmus, den ich da jetzt eingegeben habe, den kann ich auf seinen eigenen Text anwenden und der kann mit sich was anfangen. Ja, und wenn er nein sagt, sagt er, der Algorithmus kann mit seinem eigenen Text nichts anfangen. Und anfangen und nichts anfangen heißt in diesem Fall undefiniert sein oder definiert sein. Also die Fragestellung ist, gibt es einen Algorithmus Beta, der beliebige Texte von Algorithmen Alpha als Eingabe erhält und Ja ausgibt, falls Alpha Element D von F Alpha. Also Alpha ist im Definitionsbereich von F Alpha. Und Nein, falls Alpha nicht in D von F Alpha ist. Also Alpha angewendet auf sich selbst, ist definiert oder undefiniert. Das ist die Fragestellung, die der Algorithmus Beta entscheiden soll. Und das können wir, diese Funktion, die Beta berechnet, die können wir jetzt hier so formulieren. Ne? Die ist nämlich gerade dieses Groß S. Und jetzt geben Sie dem Groß S irgendeinen Text Alpha ein. Und falls es sich bei diesem Text Alpha um einen Algorithmus handelt, dann prüft es nach, ob Alpha in D Alpha ist und dann sagt er ja und sonst sagt er nein. Ne, Sie können diesen Groß S natürlich auch beliebige Texte eingeben, die gar keine Algorithmen sind und Algorithmen, die gar keine Algorithmen sind, die sind immer undefiniert. Ne, da ist es relativ einfach, die können natürlich erst mit ihren Texten sowieso nichts anfangen. Ja, was sehen wir noch? Dieses S ist eine totale Funktion, ne, die hat keine Undefiniertheitsstellen, die soll ja immer sagen ja oder nein. Und diese Funktion Groß S, die Sie da jetzt haben, die ist tatsächlich nicht berechenbar. Das ist ein konkretes Beispiel. Und hier steht es nochmal als Satz. Es ist nicht berechenbar. Es gibt keinen Algorithmus, der bei Eingabe beliebiger Algorithmen Alpha ausgibt, ob Alpha-Element D von F Alpha gilt oder nicht. Es ist nicht berechenbar. So, und wieder ist dasselbe hier. Wir zeigen das Ganze durch Widerspruch. Hier ist was behauptet, was gelten soll, dann nehmen wir an, das giltet gar nicht. Ja, und wenn es dann gar nicht giltet, dann versuchen wir hinterher einen Widerspruch rauszuziehen. So, und die Methode dabei, die ist jetzt wiederum Diagonalisierung. Und dazu machen wir Folgendes. Wir schauen uns an, die Funktion S und definieren damit eine neue Funktion. A ist ein festgewähltes Zeichen. Jetzt kommt also derselbe Trick wieder mit diesem angefügten A, der diese typische Diagonalisierung zeigt. So, die neue Funktion G, die nimmt wieder Texte und liefert Texte. Und was macht sie? Wenn sie jetzt den Algorithmus Alpha kriegt, dann wendet sie, falls die Funktion S sagt, Alpha kann mit sich selbst was anfangen, dann kann ich ja den Algorithmus Alpha auf sich selbst anwenden. Das macht F Alpha von Alpha. Also S sagt mir, Alpha kann mit sich was anfangen. Dann gucke ich mal, was rauskommt, wenn Alpha was mit sich anfängt. F Alpha von Alpha. Und an diesem Text hänge ich noch das A hinten dran. Und wenn S Alpha sagt, Alpha kann mit sich nichts anfangen, dann ist S Alpha gleich Nein. Dann sage ich, okay, dann soll diese Funktion G auch Nein sagen. Ne, und darunter steht, wie der Algorithmus das machen würde, wenn Sie jetzt einen schreiben müssten für G. Ne, G ist nämlich tatsächlich ja wirklich eine berechenbare Funktion. Ne, dann nehmen Sie dieses Wort Alpha, wird da eingelesen. Ne, und dann berechnen Sie S von Alpha, das geht. Und dann kommt Ja raus und dann berechnen Sie F Alpha von Alpha, der Wert existiert dann. Und dann geben Sie diesen Wert aus und machen noch einen Print von einem A dahinter. So, und andernfalls printen Sie Nein aus. Das ist der Algorithmus. Da sehen Sie gleich diese Funktion klein g. Da kann man wirklich einen Algorithmus zu schreiben und die benutzt dieses Groß S als Unterfunktion oder als Prozedur. Ja? So, und jetzt können Sie auch speziell sagen, natürlich dieses g, da ist also gleich der Funktion, die dieses Gamma berechnet. Und jetzt können Sie in dieses Gamma auch wieder seinen eigenen Text eingeben. Ja, Gamma liest beliebige Wörter ein, prüft nach, ob das Algorithmen sind und ob die auf sich selbst anwendbar sind. Und jetzt machen Sie das Ganze mit dem G. Also G ist jetzt gleich F Gamma. Und folglich muss eben für alle Werte G von X gleich F Gamma von X gelten und für den speziellen Wert Gamma auch eben G von Gamma gleich F Gamma von Gamma. Also das ist jetzt sozusagen Selbstanwendung, ne, in Ekstase. Also Gamma kriegt jetzt Gamma eingelesen, prüft nach, ob S von Gamma gilt. S von Gamma liefert die Information, Gamma kann mit sich selbst was anfangen. Falls ja, dann berechnen Sie F Gamma von Gamma und geben den Text aus und verlängern um das Zeichen A, sonst geben Sie Nein aus. Also hier haben wir wieder die eine Bedingung, G von Gamma gleich F Gamma von Gamma. Und jetzt gucken Sie in die andere Bedingung rein. Ne, hier oben hatten wir die Definition da G von Alpha. Diese schauen wir uns jetzt an und gucken, wie war denn die andere Definition. Was liefert die? Da kommt nämlich raus G von Gamma gleich F Gamma von Gamma Punkt A, falls S Gamma gleich Ja ist und Nein, falls S Gamma gleich Nein ist. Also wir haben zwei Definitionen. G von Gamma gleich F Gamma von Gamma und G von Gamma gleich dieser geschweiften Klammer hier. So, und jetzt können wir verschiedene Möglichkeiten unterscheiden. Erste Möglichkeit, S von Gamma gleich Ja. Das kann ja schon mal gar nicht sein, denn dann wäre ja schon gleich der Widerspruch erzeugt. Auf der einen Seite haben wir F Gamma von Gamma und auf der anderen Seite haben wir F Gamma von Gamma Punkt A. Also wenn S Gamma gleich Ja wäre, dann hätten wir schon den Widerspruch, weil diesem Funktionswert G von Gamma zwei verschiedene Werte zugeordnet sind. Das kann schon mal gar nicht sein. Also kann eigentlich nur die andere Bedingung zutreffen. Und die sagt aus, S Gamma muss Nein gewesen sein. Und G von Gamma gleich F Gamma von Gamma, wie wir es angenommen hatten, dann natürlich auch Nein. Ja, hier steht G von Gamma gleich Nein. Und auf der anderen Seite galt G von Gamma gleich F Gamma von Gamma. So, die Situation bleibt nur noch als Möglichkeit übrig. Und wenn wir jetzt aus der Definition schauen, dann kriegen wir wiederum eigentlich einen Widerspruch raus. Also in der Definition steht ja Folgendes da oben, das war die Definition von G. Und da unten haben wir stehen G von Gamma gleich Nein. Das war die zweite Möglichkeit. Ja, dann musste S Gamma gleich Nein gewesen sein. Und S Gamma gleich Nein hieß ja, Gamma kann mit seinem eigenen Text gar nichts anfangen. Ja? So, und jetzt gucken wir nach, was war denn S Gamma? S von Alpha war ja so definiert. Hier, ne? S Gamma von war Nein. Gamma kann mit seinem eigenen Text nichts anfangen. Also der Algorithmus Gamma ist auf seinem eigenen Text nicht definiert. Und das ist ja schon wieder ein Widerspruch. Denn was hatten wir denn rausgekriegt? Wir hatten ja rausgekriegt, F Gamma von Gamma gleich Nein. Ne? Da oben steht es noch. Zweite Möglichkeit. Also der Algorithmus Gamma ist mit seinem Gamma verseucht worden und produziert daraus Nein. Das war das eine Ergebnis. Auf der anderen Seite steht, S Gamma sagt Nein. Das heißt, Gamma kann mit sich selbst gar nichts anfangen. Das ist das andere Ergebnis. So, und beide Ergebnisse können nicht stimmen. Also entweder liefert der Algorithmus Nein, ordentlich, ne, oder er macht eben Blödsinn, er ist undefiniert und sagt, worüber es informiert. Ne, S Gamma gleich Nein heißt, Gamma kann mit sich nichts anfangen. Also diese beiden Informationen zusammen, die bilden den Widerspruch. Ne, die können also nicht sein. Da unsere Beweisführung aber insgesamt mathematisch korrekt war, kann also nur der Fehler in der Annahme gelegen haben. Und damit ist die Annahme falsch. Das heißt, dieses S, was wir da konstruiert haben, kann nicht durch einen Algorithmus berechnet werden. Das war sozusagen der Kardinalfehler, den wir da gemacht haben. Und damit haben wir unsere erste nicht berechenbare Funktion. Das ist das sogenannte Selbstanwendungsproblem, SAP. Und dieses Problem, für dieses finden Sie keinen Algorithmus. Da können Sie sich noch so anstrengen. Das ist das Ergebnis. So, jetzt fragt man sich natürlich, das wirkt irgendwie alles ziemlich konstruiert. Wo ist denn die praktische Bedeutung von so einem Selbstanwendungsproblem? Wer wendet schon seine Programme auf sich selber an? Vielleicht haben wir eigentlich viel wichtigere Probleme, um die wir uns kümmern müssen. Der Hintergrund dieses konstruierten Problems, Selbstanwendungsproblems, ist folgender. Dieses Problem ist eigentlich das Basisproblem für alle Nichtberechenbarkeitsbeweise. Ja, das Selbstanwendungsproblem ist gewissermaßen das Ursprungsproblem. Und wenn Sie weitere Probleme haben, dann versuchen Sie, die immer durch eine sogenannte Reduktion auf dieses Selbstanwendungsproblem zurückzuführen. In dem Sinne, dass Sie sagen, wenn ich ein unbekanntes Problem habe und ich kann es zurückführen auf das Selbstanwendungsproblem, ne, dann habe ich gezeigt, dass dieses unbekannte Problem auch nicht berechenbar ist. Und die Beweisführung ist immer folgendermaßen, auch wieder durch Widerspruch, unbekanntes Problem. Ich nehme mal an, das wäre berechenbar. Ja, und dann versuche ich eine Reihe von logischen Schlüssen durchzuführen und kriege dann raus, oh, dann wäre ja auch mein Selbstanwendungsproblem berechenbar. Ne, das kann nur ein Widerspruch sein, weil ich ja schon gezeigt habe, das ist gar nicht berechenbar und dann muss eben dieses neue Problem, kann dann auch nicht berechenbar sein. Und ein wichtiges Vorgehen, ein wichtiges Problem in diesem Zusammenhang ist das sogenannte Halteproblem. Das geht nämlich sozusagen an die Substanz der Informatik. Das ist wirklich ein zentrales Problem, ein Problem, was Sie ständig am eigenen Leibe spüren. Wenn Sie ein Programm geschrieben haben, ne, dann geben Sie das dem Übersetzer und dann kriegen Sie manchmal Fehlermeldungen raus. Ne? Komma vergessen, Semikolon vergessen, Klammer vergessen. Und diese Fehlermeldung korrigieren Sie dann. Ne? Und anschließend haben Sie dann alle Fehler, die sogenannten Syntaxfehler, beseitigt. Ne? Und dann lassen Sie Ihr Programm laufen, aber es funktioniert immer noch nicht. Ne? Warum kommt jetzt keine Fehlermeldung, dass es immer noch nicht richtig funktioniert? Warum müssen Sie es erst laufen lassen? Ne? Warum kriegen Sie eine Fehlermeldung, Bereichsüberschreitung oder durch Null definiert oder es kommt gar nichts raus oder es kommt der falsche Wert raus oder sonst was? Ne? Warum kriegen Sie nicht eine Fehlermeldung gleichzeitig, dass Sie da irgendwie einen Blödsinn programmiert haben? Oder konkret, viele Programme, die Sie so schreiben, die haben dann irgendwann mal eine Endlosschleife. Da kommt das Programm nicht zum Ende. Ne, warum sagt Ihnen dieser Übersetzer, warum sagt er Ihnen nicht gleich eben hier, da fehlt ein Komma, da ist ein Semikolon fehlerhaft, da fehlt eine Klammer zu und da ist eine Endlosschleife. Ne, warum sagt er Ihnen das nicht? Ne, das sagt er Ihnen nicht, weil das Problem nicht berechenbar ist. Das ist nämlich das zentrale Halteproblem. Das Halteproblem ist die Frage danach, ob man algorithmisch zu einem Programm entscheiden oder zu beliebigen Programmen entscheiden kann, ob diese Programme eine Endlosschleife enthalten oder nicht. Ja, das ist die Fragestellung. Und weil diese Fragestellung nicht berechenbar ist, kriegen Sie diese Fehlermeldung nicht vom System. Und der Beweis ist ganz simpel und verläuft wieder durch Reduktion. Hier steht nochmal das Halteproblem als Satz. Die Aussage ist, es gibt keinen Algorithmus, der bei Eingabe beliebiger Algorithmen Alpha und beliebiger Wörter ausgibt, ob das Wort in dem Definitionsbereich liegt oder nicht. Na, jetzt haben Sie also einen großen Kasten, na, den wünschen Sie sich eigentlich, da stecken Sie einen Algorithmus rein oder ein Programm, na, und Sie stecken die Eingabe rein. Und jetzt soll der Ihnen im Vorhinein entscheiden, also mit der Eingabe terminiert das Programm nicht. Ja, das ist die Wunschvorstellung. Na, dann brauchen Sie es nicht selber machen, Sie selber würden das Programm laufen lassen, geben die Eingabe rein, dann warten Sie eine Stunde, zwei Stunden, zwei Tage, fünf Tage, sieben Wochen und dann sagen Sie, war nichts. Ne, Endlosschleife. Und tatsächlich war der Algorithmus vielleicht gerade eben, ne, er hat es sozusagen gerade zum Print angesetzt und war gerade fertig geworden mit dem Problem. War vielleicht ein schwieriges Problem, ne, und Sie haben ihn abgewürgt. Ne, das könnten Sie ja im Vorhinein sagen, Endlosschleife oder gut. Also diese Aussage ist eben die, dass dieser Endlosschleifentest nicht algorithmisch lösbar ist. Und da unten habe ich nochmal hingeschrieben, wie es dann wirklich präzise heißt. Denn die totale Funktion A von Alpha und W, Alpha der Algorithmus, W die zugehörige Eingabe, die wir testen wollen. Und die Ausgabe ist Ja oder Nein. W gehört zum Definitionsbereich. Also Alpha terminiert auf W, ist die Ausgabe Ja. Und Nein sonst ist nicht berechenbar. Und hier geht der Beweis auf eine Seite, ne, die Reduktion auf das Selbstanwendungsproblem. Ne, wir zeigen einfach, wir nehmen an, das Halteproblem ist lösbar und zeigen dann muss auch das Selbstanwendungsproblem lösbar sein. Und das ist ein Widerspruch zum Satz und kann nicht sein. Annahme, es gibt einen Algorithmus, der das Halteproblem löst, also H berechnet. Jetzt definiere ich einfach eine neue Funktion, G. Und die sieht so aus, sie macht aus, sie so definiert, dass sie eben auf einem Eingabetext Alpha, H von Alpha Alpha rechnet. Ne, H hat ja als an der ersten Position den Algorithmus und an der zweiten Stelle die Eingabe, die getestet werden soll, Alpha auf W. Ne, und hier verwende ich jetzt für W das Alpha wieder selber. Und was macht jetzt dieses G einfach? G testet Alpha auf sich selbst. Das heißt, wenn das Halteproblem lösbar wäre, dann könnte ich ja diesen Halteproblem-Algorithmus lösen und würde dem nicht Alpha und W eingeben, sondern Alpha und Alpha. Und dann würde er mir sagen, Alpha hält auf Alpha an. Na, und das ist ja genau das Selbstanwendungsproblem. Also G beschreibt genau das SAP, denn G von Alpha ist gleich Ja genau dann, wenn Alpha in D von F Alpha ist. Und jetzt würde ich in diesem Algorithmus für G als Prozedur eben das H verwenden und das darf nicht sein. Folglich ist das ein Widerspruch. Der Satz ist damit bewiesen. Es kann nicht sein, dass die Funktion berechenbar ist, die Funktion G berechenbar ist und damit ist auch die Funktion H nicht berechenbar. Und das ist schon der gesamte Beweis. Und damit haben Sie ein zentrales Problem, nicht ein konstruiertes, ein zentrales Problem der Informatik, das Sie tatsächlich algorithmisch nicht lösen können. Man muss immer vorsichtig sein, Sie müssen unbedingt Wert darauf legen, dass Sie dieses algorithmisch richtig verstehen. Also Probleme sind algorithmisch nicht lösbar. Das heißt nicht, dass sie unlösbar sind, sondern sie sind nur algorithmisch nicht lösbar. Für eine konkrete Situation können Sie sich immer was überlegen. Also wenn Sie die Aufgabe haben, zeigen Sie, dass dieser Algorithmus für folgende Eingabe oder für alle Eingaben terminiert. Dann können Sie nicht sagen, das Ding ist algorithmisch nicht lösbar. Ne, sondern dann müssen Sie es lösen. Ne, Sie können sich nur nicht dran setzen, einen Algorithmus zu schreiben, der das für alle solche Algorithmen tut. Aber im konkreten Fall müssen Sie sich dran setzen und dieses Problem lösen. Das ist sozusagen Ihre Arbeitsplatzgarantie. Ne, Sie können sicher sein, dass solch ein elementares Problem Ihnen kein Computer später abnimmt. Ne, da werden Sie immer selber dran sitzen müssen. Das heißt, Sie werden Ihre wesentliche Tätigkeiten, Ihre wesentliche informatische Tätigkeiten Ihres späteren Berufslebens, ne, die sind Handarbeit. Ne, Sie arbeiten zwar ständig mit Maschinen und Sie werden Informatiker und automatisieren alles weg, ne, nur Sie bleiben übrig. Ja, weil Sie müssen hinterher sicherstellen, dass das, was da alles rumautomatisiert wird, auch tatsächlich funktioniert und keine Endlosschleifen hat. Ne? Stellen Sie sich vor, Ihr ABS-System hat eine Endlosschleife, das wäre ja fatal. Ne? Ja, und das Halteproblem ist jetzt gerade so ein wirklich substanzielles Problem, denn es ist eben inhärent in jeder Softwareentwicklung drin. Sie können einfach, das berührt Sie ständig. Ne? Jeden Tag, sobald Sie ein Programm schreiben, müssen Sie das Halteproblem lösen. Ja, häufig sagen sie dann, ja, das wird schon irgendwie halten oder bei Problemen, die Spielprobleme sind, können sie das machen. Ja, aber sobald sie für jemand anders so eine Software schreiben, ne, müssen sie eine Garantie übernehmen. Ja, und wenn sie mal eine kleine Firma hätten, ne, dann müssen sie dafür haften. So, und sie können sich jetzt, ne, so wie Microsoft das tut, ne, auch daraus reden, ne, dass gewisse Stände der aktuellen Entwicklung nicht dazu möglich sind, vernünftige Programme zu schreiben. Ne? Und das klappt aber nicht immer. Ne? Sie werden manchmal in Haftungen reinlaufen. Ne? Also gründen Sie eine GmbH, keine, werden Sie nicht persönlich haftende Gesellschafter. Ne? Die GmbH, die können Sie nicht, sind dann nur die 25.000 Euro weg. Ja, also für einzelne Algorithmen muss man sich spezielle Beweise einfallen lassen. Es geht nur nicht maschinell und das ist sozusagen das Ding, was Ihnen zugute reicht. Aber es ist tatsächlich noch schlimmer. Ne? Also es ist nicht nur so, dass Sie praktisch dadurch eine Arbeitsplatzgarantie haben. Es ist noch viel schlimmer eigentlich. Sie müssen nicht nur das Halteproblem zeigen, sondern es ist sogar so, dass Sie praktisch überhaupt keine Eigenschaft maschinell nachweisen können über Algorithmen. Ne? Nicht nur sowas wie das Halteproblem, sondern meinetwegen, ob der Algorithmus irgendwie nach einer Zeit stoppt oder ob er dieses oder jenes macht oder ob er, weiß ich nicht, blaue Farbe macht oder ob er irgendwann mal so und so reagiert oder also nichts dergleichen ist wirklich maschinell entscheidbar, maschinell berechenbar. Also anschaulich einem Algorithmus anzusehen, ob die durch ihn berechnete Funktion eine bestimmte Eigenschaft besitzt, ist algorithmisch unlösbar. Denken Sie sich irgendeine Eigenschaft aus von so einem Algorithmus. Na? Dann von der Funktion, die ein Algorithmus berechnet. Oder von einer Funktion. Und Sie haben jetzt einen Algorithmus und sollen kontrollieren, ob der diese Eigenschaft hat. Ne? Dann geht das nicht maschinell. Und das ist der berühmte Satz von Reis, den wir hier nur umgangssprachlich angeben können und auch nicht beweisen können. Na, das bleibt Fragestellung der theoretischen Informatik vorbehalten oder der Berechenbarkeit. Also E ist eine beliebige Eigenschaft, na, die von mindestens einer, aber nicht von allen berechenbaren Funktionen erfüllt wird. Also sie darf nicht trivial sein. Ne? Die Eigenschaft, sagen wir mal, wenn dieser Algorithmus terminiert, ne, dann weiß ich nicht, dann ist die Welt 4 Milliarden Jahre alt oder so. Ne? Das ist natürlich Blödsinn, weil die Welt sowieso 4 Milliarden Jahre alt ist. Ne? Also Sie müssen eine nicht triviale Eigenschaft finden, die wirklich, wo bestimmt wirklich Funktionen gibt, die was erfüllen und die was nicht erfüllen. Und das ist hier gerade eine kleine Zusatzforderung. Also jede sinnvolle Eigenschaft die von allen berechenbaren Funktionen, nicht von allen berechenbaren Funktionen erfüllt wird, die kann nicht algorithmisch entschieden werden. Die kann nicht algorithmisch getestet werden. Ja, dann gibt es keinen Algorithmus, dem Sie diese beliebigen Algorithmen Alpha eingeben und der sagt dann, F-Alpha erfüllt die Eigenschaft oder nicht. Das ist sozusagen die harte das harte Ergebnis. Ja? Und das Halteproblem ist eine dieser Eigenschaften eben zu terminieren. Manche Algorithmen terminieren, manche terminieren nicht. Das ist eine solche nicht-triviale Eigenschaft. Und die können Sie nicht erfüllen. Und so können Sie fast nichts erfüllen. Und das Ergebnis, dass eben über abzählbar viele Probleme existieren und nur abzählbar viele Algorithmen, dass also diese große zahlenmäßige Differenz zwischen diesen beiden Klassen besteht, ne, die weist ja schon darauf hin, dass es viel mehr gibt, als was Sie mit Algorithmen tatsächlich realisieren können.